Einen wunderschönen guten Morgen. So, heute habe ich uns ein Thema mitgebracht. Ich habe es genannt, schwere Fragen, gute Antworten. So, und jetzt muss mein Rechner erstmal neu starten. Auch okay. Vielleicht fange ich mal mit der Frage an, dürfen wir Gott überhaupt Fragen stellen? Manchmal ist es ja so ein bisschen so, glaub doch einfach und nicht fragen, sonst ist es irgendwie schlimm oder böse. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, es gibt laufend Leute, die Gott Fragen gestellt haben. Wir haben Johannes der Täufer, der Jesus gefragt hat, bist du der Messias? Hiob rechnet mit Gott und sagt, darfst du das mit mir machen? Ich bin doch gerecht. Oder auch die Psalmisten, die immer gefragt haben, Herr, warum geht es den Sündern so gut und mir so schlecht? Also ich glaube, Fragen zu stellen ist gar nicht falsch. Jetzt kannst du mal umschalten, Dominik. Aber wir werden heute uns mit zwei speziellen Fragen beschäftigen, die wir auch im Lukas-Evangelium finden. Ah, ja, man muss den Stöpsel noch reintun, dann geht es besser. Habe ich rausgefunden in langer. So, da kommt es gleich. Genau. Machst du die Maus noch weg? Super, dankeschön. Also, wir wollen uns heute im Lukas Kapitel 20 aufhalten. Ihr könnt in euren Bibeln mitlesen, aber ich habe den Text in der Regel auch hier hinter mir an der Wand stehen. Das muss ich mal ganz kurz für mich die Ansicht wechseln. So, wir beginnen gleich mal mit den ersten Versen. Da heißt es, und sie beobachteten ihn, das sind jetzt die Pharisäer, die haben gerade von Jesus gesagt bekommen, in dem Gleichnis mit den Weingärtnern, dass sie ganz schlimme Leute sind und was sie alles falsch machen. Und deswegen trauen die sich jetzt gar nicht mehr selber, sondern sie sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie Gerechte wären, damit sie ihn, also Jesus, bei einem Wort fassten, sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern konnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Und bevor wir uns mit der Frage auseinandersetzen oder vielmehr schauen, wie Jesus sich mit der Frage auseinandersetzt, nochmal kurz der Blick zurück. Wer kommt da gerade auf Jesus zu? Wir sehen es hier in Elberfelder Übersetzung, habe ich hier, da heißt es, es sind Auflauerer, die sich stellten, als ob sie gerecht wären. Ich habe mal, ja genau, ein lustiges Wort, ich habe mal noch ein paar andere Übersetzungen angeguckt, da hätten wir in der NGÜ heißt es Männer, die sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich. Und dann in der Schlachter, Aufpasser, die sich stellten, sollten, als wären sie redlich. Und was mir das sagt, ist, alle diese Leute, die da zu Jesus gekommen sind, sind eben gerade nicht ehrlich, redlich oder gerecht, sondern sind Menschen, die Hintergedanken haben und das, was sie fragen, eigentlich nicht fragen, weil sie gerne die Antwort hören möchten, sondern weil sie sich überlegt haben, Jesus eine Falle zu stellen. Na, wie funktioniert diese Falle? Zunächst mal, kleiner psychologischer Trick, wir haben eine Ja-Nein-Frage. Okay, eine Entweder-Oder, du musst dich also für A oder für B entscheiden. Frage lautet, ist es uns erlaubt, als Juden den Besatzern, die ja eigentlich nicht von Gott eingesetzt sind, sondern uns das Volk Gottes belagern, dürfen wir denen Steuern geben? Und natürlich, wenn Jesus sagt, ja, dann ist er offensichtlich nicht der Retter, der uns befreit, also zum Beispiel von den Römern, das war ja die große Hoffnung, die die Israeliten in den Messias gesetzt haben, der schmeißt die Römer raus. Aber wenn Jesus sagt, ja, ja, ist es okay, ihr dürft dem Kaiser Steuern geben, dann legitimiert er ja so ein bisschen auch die Herrschaft, diese Fremdherrschaft der Römer. Und so jemand kann doch unmöglich der Retter des Volkes Israels sein. Und so jemand ist auch beim Volk nachher nicht mehr populär. Aber wenn Jesus sagt, nein, ja, dann petzen wir bei den Römern und dann gucken wir, dass die Römer dafür sorgen, dass dieser Jesus entsorgt wird. Ganz egal, was Jesus antwortet, egal ob es ja oder ob es nein ist, er hat schon verloren, wir haben gewonnen. Zumindest haben sie so gedacht. Die den Text schon kennen, wissen natürlich, ganz so schlimm kommt es nicht, zumindest nicht für Jesus. Und an der Stelle muss man auch sagen, ganz fair, Jesus hätte ja gleich sagen können, ja, ist okay, weil das ist ja seine Antwort nachher im Endeffekt. Aber Jesus ist ein richtig guter Lehrer und er lässt sich nicht von diesem kleinen Taschenspielertrick mit Ja und Nein verunsichern, sondern er geht darüber hinaus und sagt, hey, jetzt pass auf, ich will euch mehr beibringen. Vers 23, aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, ich rede nicht mit euch. Nee, macht er nicht, sondern er sagt, hey, zeigt mir einen Denar, also so eine Steuermünze, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist. So, und jetzt haben sie ihn, denn jetzt hat er gerade eben gesagt, okay, gebt dem Kaiser die Steuern. Und wahrscheinlich war schon die nächste Frage so auf ihrer Zunge so, aha, wir sollen ihm Steuern geben, aha, du findest also gut, dass wir belagert sind, okay, was für ein Retter bist du eigentlich? Aber Jesus bleibt nicht hier stehen, sondern er gibt ihnen gar keine Zeit, irgendwie noch was zu sagen, sondern im gleichen Atemzug geht er weiter und sagt den Rest vom Text noch und Gott, was Gottes ist. Und diese Antwort gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, in Kombination mit dem, was er davor gemacht hat, nämlich gesagt hat, schaut euch die Münze an, ist mir aufgefallen, es ist eine viel genialere Antwort, als ich lange gedacht habe. Denn, wir schauen uns das mal an, der Zusatz, und gebt Gott, was Gottes ist. Nochmal ganz kurz die Frage, wenn ihr aufgepasst habt, woran erkenne ich nochmal, was des Kaisers ist? Also, genau, es trägt das Bild und den Namen des Kaisers. Und jetzt machen wir eine kleine Transferübung. Ja, woran erkenne ich denn, was Gottes ist? Hey, genau, am Bild und am Namen. Und jetzt überlegen wir gerade mal, hä? Und vielleicht fällt uns ein, ja, Mama, welches Bild hast du denn? Vielleicht fällt euch da was ein, da steht was in der Bibel zu. Und er schuf sie nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er schuf sie als Mann und Frau. Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Und ich habe Neuigkeiten, wenn du ein Kind Gottes bist, so wie mein Kind auch meinen nicht sehr schmeichelhaften Nachnamen, aber immerhin den gleichen Namen hat wie ich, hast auch du als Kind Gottes den gleichen Namen. Und wenn wir jetzt natürlich drüber nachdenken und sagen, okay, die zweite Aufforderung nach, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, lautet, hey, gib auch Gott, was Gottes ist. Was war nochmal Gottes? Das, wo Gottes Bild und Name dazu passt oder drauf ist. Erstmal ist es gut, das machen Anni und ich auch, wenn man Geld gibt für Pakistan, für Karen und Richard, für alle möglichen guten Zwecke, weil man wirklich viel Gutes tun kann und Gott gibt uns auch, bin ich überzeugt, er gibt uns auch Dinge, damit wir sie anderen weitergeben. Aber ich glaube, Gott will auch dich und nicht nur dein Geld. Er möchte auch deine Zeit, deine Lebenskraft, deine Ideen, deine Tätigkeit, deinen Einsatz. Und die Botschaft, die ich da rausziehe, ist, hey, es geht nicht um die Steuern. Das wirkliche Problem ist nicht die Fremdbestimmung durch die Römer, sondern das Problem von uns ist oft unsere Selbstbestimmung. Ja? Ich verfüge über mich und das, was ich entbehren kann, das gebe ich. Manche geben auch mehr, als sie eigentlich entbehren können. Das ist auch ehrenhaft. Aber bleiben wir bei, ich gebe Geld oder sind wir auch uns bewusst, dass wir einen Auftrag haben? Denn Jesus hat gesagt, geht hin, macht zu Jüngern, lehrt sie halten und so weiter. Und da ist jeder von uns gefordert. Und so haben wir uns jetzt gerade im Eildurchlauf die erste Frage angeschaut, die Jesus gestellt wird. Und bei Lukas habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir sitzen im Wartezimmer und kaum ist der eine fertig, heißt schon, der nächste bitte. Und prompt kommt eine neue Truppe an. Und diesmal sind es nicht die Pharisäer, die hat Jesus schon zum Schweigen gebracht. Es sind nicht die Auflauerer oder nach anderen Übersetzungen Spione oder wie auch immer diese falschen Heuchler da genannt werden. Jetzt kommen die Sadduzäer. Und ihr alle wisst natürlich, wer die Sadduzäer sind. Falls nicht, kleiner Reminder. Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt über die Sadduzäer, sie verneinen das Schicksal, das Eingreifen Gottes in menschliche Angelegenheiten und die Fortdauer der Seele. Also mit anderen Worten, bist du tot, ist alles fertig. Und sie haben sich auch ausschließlich auf die 5 Bücher Mose, auf das Gesetz gestützt. Alles andere war für sie nicht Wort Gottes, aber was Mose gesagt hat, das war absolut entscheidend und war das was Richtiges. Und wenn wir das wissen, dann wird auch der nächste Abschnitt ein bisschen verständlicher oder logischer. Wir lesen weiter ab Vers 27. Es kamen aber einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gebe keine Auferstehung, haben wir ja gerade schon gesehen, und fragten ihn und sagten, Lehrer, Mose, wir sehen den Bezug zu den 5 Büchern Mose, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt, der eine Frau hat und kinderlos ist, dass sein Bruder die Frau nimmt und seinem Bruder Nachkommenschaft erweckt. Es waren nun 7 Brüder und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahm sie. So ging es weiter, aber alle 7, die hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Mit anderen Worten, Jesus, du hast da sowas ausgedacht mit Himmel und Leben nach dem Tod, aber merkst du nicht, dass es da Probleme gibt, wenn man sich sowas ausdenkt? Also kann es nicht stimmen. Und wir sind oft so, dass wir sagen, was wir nicht erklären können, das geht auch nicht. Und ich glaube, dass wir heute wahrscheinlich andere Einwände hören würden gegen die Auferstehungsfrage. Heute würde man vielleicht sagen, das, was ihr Christen Seele nennt oder was wir Bewusstsein nennen, wisst ihr, das ist eigentlich nur eine Funktion von Milliarden von Synapsen im Gehirn. Und wenn das Gehirn verrottet, dann ist einfach alles weg, dann gibt es kein Bewusstsein mehr, einfach alles Ende. Da gibt es kein Leben danach oder irgendwas, was noch kommt. Das ist irgendein Märchen, das haben sich Leute ausgedacht, die es hier auf der Erde nicht schön finden. Die trösten sich mit einem Himmel, den sie sich auch nur ausgedacht haben. Und aber bei beidem, bei dem Einwand, den ich gerade formuliert habe und auch bei dem Einwand der Sadduzäer, wird vor allem eins deutlich, nämlich die Begrenztheit unseres menschlichen Denkens. Das Argument der Sadduzäer ist ja letztlich, also Gott hat durch Mose das Gebot der Schwagerehe gegeben. Man muss also die Schwägerin, die kinderlos geblieben ist, heiraten. Und damit machen wir uns dann nur Probleme, wenn es tatsächlich einen Himmel geben sollte, weil dann stimmt es, dann passt es ja nicht mehr. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, was die Antwort von Jesus ist, weil ich glaube, die Antwort ist, wenn man es nicht aufpasst, kann die ein bisschen missverständlich aussehen. Wir gucken mal rein. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Das kann ich bestätigen. Ich bin verheiratet und ich bin ein Sohn dieser Welt. Das meint übrigens auch die Töchter. Ihr seid mit gemeint. Die aber, und jetzt kommt's, die für würdig gehalten werden, jener Welt, also dem Himmel, teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus der Toten, die heiraten nicht und werden nicht verheiratet. Autsch. Ich habe geheiratet, bin ich jetzt nicht mehr für würdig gehalten? Schlecht. Und tatsächlich, ich hab's nachgeguckt, also meine Recherche hat sich auf Wikipedia beschränkt, aber das ist tatsächlich einer, es gibt mehrere Gründe, aber einer der Gründe für den Zölibat, dass die gesagt haben, nicht heiraten, denn offensichtlich gilt der Himmel nur für die, die nicht verheiratet waren. Das ist ja eine nette Idee, bloß wenn man weiterliest, dann passt das Ganze nicht mehr. Heißt in Vers 36, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engel gleich und sind Söhne oder Kinder Gottes, da sie Söhne oder Kinder der Auferstehung sind. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einfach ewig gelebt hat, bloß weil er nicht geheiratet hat. Okay? Also das passt irgendwie nicht. Das kann also nicht gemeint sein, sondern es geht nicht um das Leben hier, sondern dass wir im Himmel nicht mehr heiraten oder verheiratet werden. Und wir kommen nur dann in den Himmel, wenn wir zu denen gehören, die gewürdigt sind, in den Himmel zu kommen. Ich hoffe, ihr wisst, wie man dahin kommt. Wenn nicht, kommt nachher noch zu mir, dann können wir ein bisschen drüber reden und dann kann ich euch hoffentlich weiterhelfen. Und diese ganze Situation von wegen, ja, aber wir können das ja nicht machen mit dem Himmel, weil wenn der jetzt mehrere Frauen hat ist und so, wie sieht es später aus? Zeigt, wie absolut beschränkt unser und vor allem auch mein Denken, ich will euch gar nichts unterstellen, aber mein Denken ist, wenn es um den Himmel geht. Und selbst die, die in den Himmel schon haben reinschauen dürfen, waren offenbar nicht in der Lage, das so zu kommunizieren, dass wir genau verstehen, wie es im Himmel ist. Und ich gebe euch ein Beispiel, Offenbarung 4, Verse 1 bis 3, man könnte die ganze Offenbarung nehmen, schreibt Johannes auf der Insel Patmos, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, okay, da wird schon schwierig, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Ich hab's recherchiert. Hier haben wir unsere Edelsteine. Es ist alles Jaspis, bis auf das Bild oben in der Mitte. Das ist ein Sarder, der auch Karneol oder sowas heißt. Also man wird weitergeleitet bei der Recherche auf Karneol. Da gibt es einen grünen, da gibt es einen blauen, da gibt es einen roten. Ja, wie sieht das jetzt wirklich aus im Himmel, der Thron und alles? Und weil ich ein sehr begrenztes Vorstellungsvermögen habe und heutzutage sowas wie künstliche Intelligenz in der Lage ist, Bilder zu malen, habe ich dann einfach mal die KI gefragt, wie sie sich nach dieser Vorgabe dieses Verses den Himmel vorstellt. Bitteschön. Das war das Ergebnis, was ich bekommen habe und ich bin mir relativ sicher, so sieht es da nicht aus. Okay? Also wir haben eine Vorstellung vom Himmel, die irgendwie so mehr oder weniger falsch ist. Und ich habe mir überlegt, warum. Also, der Himmel ist vermutlich keine Erde 2.0. Aber es ist immer so, was wir kennen, das übertragen wir und sagen, wird es im Himmel sein? Der Simeon ist schon begeistert. Ich habe gesagt, er kann im Himmel durch Wände gehen. So ein bisschen rausgenommen, Jesus nach der Auferstehung hat den Auferstehungsleib und kann durch Wände gehen. Und er freut sich mega, dass er durch Wände gehen können wird. Ich glaube, das ist nicht die Hauptsache. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich vermute, es wird auch nicht tonnenweise Edelsteine, Silber und Gold geben. Ich sag gleich, warum, weil so schön das auch ist, aber wenn ihr euch mal hier auf der Erde einen Regenbogen anschaut, einen Sonnenuntergang am Meer, so einen spiegelglatten See in der Früh mit so ein bisschen Frühnebel drüber, ein kleines, neugeborenes Baby. Ihr könnt Prissy Eleonora noch anschauen. Ist so viel schöner als ein Edelstein. Und es sind nicht nur Sachen, die schön sind, sondern es sind Sachen, die uns auch innerlich irgendwie berühren. Ich bin dann immer total fasziniert und das gibt mir was. Wenn ich einen Edelstein angucke, okay, der hat einen finanziellen Gegenwert und es sieht auch hübsch aus, aber ich glaube, das ist einfach der Versuch auszudrücken, wie schön es im Himmel mal sein wird. Und ich glaube, dass das, was uns faszinieren wird im Himmel, vielmehr die Gemeinschaft ist mit dem Schöpfer, der sich Schönheit, der sich Freude, der sich Liebe überhaupt erst ausgedacht hat. Ja? Und wenn der sich das ausgedacht hat, dann weiß er genau, wenn er schon hier auf der Erde weiß, wie er uns eine Freude machen kann, wenn er hier auf der Erde schon es schafft, uns Liebe zu zeigen, wenn er hier auf der Erde schon schafft, uns sprachlos zu machen, weil wir in die Natur reinschauen, die eine gefallene Schöpfung ist, dann wird er es im Himmel auch schaffen, dich und mich wirklich glücklich zu machen. Und zwar ganz egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. Meine Mama hat auch immer gesagt, wie traurig, dass ich im Himmel nicht mehr verheiratet bin mit dem Papa. Und das habe ich so ein bisschen verinnerlicht. Und als ich einmal hier ein ganz spezielles Erlebnis hatte bei einer Abendmahlsstunde und dann sagte der Vitali, wäre es nicht schön, wenn Jesus morgen kommt, und ich hatte gerade ein paar Tage vorher eine ganz hervorragende, wunderbare, tolle Frau kennengelernt und dachte so, nein! Nein! Bitte nicht jetzt! Ich möchte erst noch die Anni heiraten und sie kennenlernen und so. Aber was für ein dummer Gedanke! weil ich mir nicht vorstellen kann, wie der Himmel ist. Und weil dieses Denken darüber, wie der Himmel mal sein wird, weil dieses Denken darüber, wie Gott ist, was er kann, was er nicht kann, wie er zu reagieren hat, wie er funktioniert, uns oft so prägt. Ich glaube, es hat auch die Sadduzäer geprägt. Die haben gesagt, wir können uns einfach keine Auferstehung vorstellen und damit ist basta, dann gibt es die halt auch nicht. Glaube, wir dürfen uns da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir dürfen uns freuen und im Glauben einfach annehmen, dass es wirklich gut wird. Paulus, der schreibt mal an die Philipper, ich habe Lust abzuscheiden. Und mit abzuscheiden meint er sterben. Ich habe Lust zu sterben und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Und es sagt er nicht, glaube ich, nur, weil er hat ein ziemlich schwieriges Leben gehabt, nachdem er sich bekehrt hat. Viel mit Verfolgung, wurde ziemlich übel auch angegangen von vielen, auch körperlich. Und dann versteht man manchmal, dass wenn es hier nicht so schön ist, dass man sich dann in den Himmel wünscht. Vor dem Staatsexamen habe ich es auch ganz intensiv mir gewünscht. Wie gesagt, weniger als ich Anni kennengelernt habe. Aber es ist beides falsch. Der Himmel ist nicht schön, weil ich mir vorstellen kann, wie es da ist, sondern weil Gott mir versprochen hat, dass es besser ist, als ich es mir vorstellen kann. Und ich habe mal versucht, eine Illustration zu finden, wie begrenzt wir sind. Und tatsächlich, im Alten Testament, auch in den 5 Büchern Mose, ist ja die Josefsgeschichte. Und ich finde, die Josefsgeschichte ist total gut, meistens wegen Josef und wie Gott ihn führt. Aber es gibt eine ganz spezielle Situation, da sind die Brüder gerade wieder auf dem Heimweg und sie haben einen dalassen müssen als Pfand und sie müssen den jüngsten Sohn, den Benjamin, mitbringen, damit der andere wieder freikommt. Ja? Und der Papa, der Israel, also Jakob wurde umbenannt in Israel, sagt so, absolut keine Chance, ich habe den Josef schon verloren, jetzt wollt ihr mir den Benjamin noch wegnehmen, geht gar nicht, ihr bleibt hier, das muss einfach jetzt reichen, er weiß ja nicht, dass es 7 Jahre geht mit der Hungersnot. Und irgendwann ist einfach alles weg und sie haben nichts mehr. Und wenn er jetzt nicht geht, dann sterben sie alle, inklusive dem Benjamin, dann hat er auch nichts gewonnen. Und er muss irgendwann sagen, okay, der Punkt ist gekommen, ich muss euch ziehen lassen. Aber er weiß auch, die haben ihr Geld zurückbekommen und haben Angst. Was sagt Josef, wenn wir wieder kommen? Und dann hat der Israel eine Idee. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt von dem besten Ertrag des Landes, wir haben gerade Hungersnot übrigens, gell? Vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab. Ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Könnt ihr euch vorstellen, wie Josef auf der anderen Seite in Jubel ausbricht, weil er einen kleinen Snack und was zum Einreiben kriegt, während eigentlich ganz Ägypten vor Reichtum fast am Platzen ist? Das ist so irre, da haben wir ein richtig reiches Land und dann sagt der Israel so, hey, wir haben doch noch so ein bisschen was hier, gebt ihm das als Geschenk. Und manchmal habe ich den Eindruck, hey, genauso gehe ich mit Gott um und denke, Gott, ich schenke dir was von meiner Zeit zum Beispiel. Oder ich schenke dir ein bisschen von dem Geld. Und Gott sagt so, wow, du hast mein Gesamtvermögen gerade fast verdoppelt. Nein, hast du nicht. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich eh schon habe. Und ich glaube, das prägt halt mein Gottesbild, wie ich mir das vorstelle. Kann ich Gott was bringen? Nein. Gott möchte nicht, dass ich ihm was bringe, Gott möchte, dass ich zu ihm komme. Und wir kommen zurück zu den Sadduzäern, weil wir doch die Antwort von Jesus haben möchten auf die Frage, wie ist denn das jetzt mit den Frauen, mit der Frau, die 7 Söhne, die 7 Männer da hatte. Und ich habe mir überlegt, das ist interessant, die Sadduzäer haben ja gesagt, okay, für uns gelten die 5 Bücher Mose und alles andere ist egal. Deswegen haben sie mit Mose argumentiert. Und das Spannende ist, Jesus sagt, okay, ich möchte, dass ihr es versteht, also argumentiere ich auch mit Mose. Und Jesus sagt ihnen, in der Parallelstelle ist es leider nur drin, in Markus 12, Vers 24, irrt ihr euch nicht deshalb, weil ihr die Schriften, also das Wort Gottes, also in dem Fall die 5 Bücher Mose, nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Ich glaube manchmal, okay, ich glaube, ich kenne die Bibel einigermaßen, aber die Kraft Gottes, bin ich da wirklich jemand, der den gleichen Fehler macht und sagt, boah, wenn ich jetzt ein bisschen Pistazien da schicke, da ist Begeisterung da? Oder, oh Gott, verlangt von mir irgendwas? Nein. Die Kraft Gottes, der mich nicht braucht, aber der möchte, dass ich mich von ihm gebrauchen lasse. Und die weitere Antwort heißt dann, dass aber die Toten auferweckt werden, also das, was ihr jetzt gerade von mir wissen wollt, das hat übrigens Mose, auf den ihr euch bezieht, beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben alle. Und ich finde es faszinierend, dass Jesus hier, also er kann ja nur aus dem Alten Testament zitieren, im Neuen Testament ist er gerade selber drin, aber dass er mit dem Wesen Gottes argumentiert. Und deswegen war mir das so wichtig, nochmal auf das Gottesbild hinzuweisen. Das Wesen Gottes, Gott ist nicht ein Gott von Toten, Gott ist ein Gott, der Macht hat über Leben und Tod. Jesus ist der, der dann den Tod besiegen wird, noch ist er nicht am Kreuz in unserer Passage. Aber Gott ist stärker als der Tod. Und deswegen ist er ein Gott der Lebenden. Und das gibt uns die Sicherheit und die Gewissheit, dass wir, auch wenn wir hier einmal gestorben sein werden, in ewiger Herrlichkeit weiterleben. Übrigens, weil hier steht, dass Mose Gott als den Gott Abrahams bezeichnet, das ist leicht missverständlich. Ich habe mal reingeguckt, tatsächlich bezieht sich es auf 2. Mose 3, Vers 6. Dann sprach er, nämlich Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Aber es steht bei Mose und sie haben sich auf Mose berufen, deswegen heißt hier Mose sagt. Nennt ihn den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt müssen wir uns mal ganz kurz versuchen, in die Situation der armen Sadduzäer hineinzuversetzen. Denn Jesus hat ihnen gerade aus ihren eigenen Büchern nachgewiesen, dass ihre eigene feste Überzeugung, es gibt keine Auferstehung, so nicht sein kann. Ihre Reaktion, einige der Schriftgelehrten aber, antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut gesprochen. Denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendwas zu befragen. Und ich glaube, wenn du gerade gemerkt hast, dass eine zentrale Glaubenslehre, die du bis jetzt verteidigt hast, gerade so mal eben den Bach runtergeht und du akzeptieren musst, dass das, was Jesus gerade als Argument vorgebracht hat, absolut plausibel und nicht einfach wegzudiskutieren ist. Ich glaube, das macht was mit dir, wenn du nach Hause gehen musst und sagen musst, übrigens Schatz, ich bin zwar Sadduzäer, aber ich hatte da gerade ein Gespräch. Ich glaube, wir müssen unser Glaubensbekenntnis neu schreiben, weil das mit der Auferstehung rausnehmen ist schwierig. Ja, dann wird es mit dem Eingreifen von Gott in menschliche Angelegenheiten auch schwierig. Und auf einmal sind das hier Menschen, die nach Hause gehen, und wenn sie es nicht gelebt haben, zumindest sicher wussten, so wie ich bisher gedacht habe, ist es falsch. Die erste Truppe, die kommt, erinnert ihr euch mit der Arglist und mit dieser Fangfrage, da wird ganz klar gesagt, das waren Leute, die hatten falsche Motive. Ich glaube, bei den Sadduzäern war das nicht so. Ich glaube, es war eine echte Frage, die gesagt haben, hey, aber Auferstehung, das passt doch gar nicht, wenn. Und dann kam ihr Beispiel. Und deswegen glaube ich, versucht Jesus hier wirklich ihnen diese Hürde, also zu helfen, über diese Hürde rüberzukommen. Er sagt nicht, ihr Heuchler, er sagt nicht, ihr seid böse, er sagt, hey, ihr irrt euch und ich möchte diesen Irrtum beseitigen. Und ich glaube, dass die, die Jesus zu seiner Antwort hier gratuliert haben, du hast gut gesprochen, die haben echt was davon, daraus gelernt und haben was da mitgenommen. Und ich möchte das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, was ist für uns. Wenn du zu Jesus gehörst, und diese Frage kannst du dir beantworten, ob du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht nur, müsste man sagen, nach seinem Bild geschaffen, denn alle Menschen sind nach seinem Bild geschaffen, sondern dann trägst du auch seinen Namen. Und dann hast du auch schon hier und jetzt das ewige Leben. Das ist noch nicht das genau gleiche wie das Leben bei Jesus in der Herrlichkeit, das nicht aufhört. Das ewige Leben beginnt schon hier und jetzt. Aber wenn du jetzt schon hier mit Jesus lebst, dann wirst du auch mit allen, die auch zu Jesus gehören, gemeinsam einmal die Herrlichkeit, die Ewigkeit in Herrlichkeit mit Jesus verbringen. Und übrigens wird auch die, da haben wir darüber gesprochen, so sein, wie du es dir jetzt, egal wie viel Mühe du dir gibst, einfach noch gar nicht vorstellen kannst. Und wenn du nicht mit Jesus lebst, ist heute der Tag, um das zu ändern. Das wäre wichtig, das wäre richtig und das wäre gut. Dann zögere nicht länger, schieb's nicht raus, sondern lerne den Jesus kennen, der sich große Mühe gibt, uns zu begegnen, und zwar jeden Tag. Amen.